hinterhalb diesem steht immer noch ein Konzept, das man was macht. Also ich finde es jetzt nicht okay. Man versucht, der eine sich zu finden, der andere sich zu verlieren. Und was mich angeht, ich habe alles probiert. Und ich bin einfach nur da, um dir dabei Gesellschaft zu leisten. Ich würde dir zu beim Finden und beim Verlieren. Beim Haben und wieder nicht haben. Ich bin immer bei dir. Wenn du wach bist, wenn du schläfst, wenn du es hast, wenn du es wieder nicht hast. Denn ich habe nie was gehabt. Ich habe nie irgendwas gewusst und ich musste nie irgendetwas haben. Und das sind wir alle. Es ist nichts Mystisches da. Wenn ihr also irgendwelche Fragen habt bezüglich dem, was wir Freiheit, Wahrheit, Erwachen nennen, bitte fühle frei. Das ist für dich, ich sitze hier für dich da. Ich war heute Morgen noch im Kopf. Ein Flieger hat mich mitgenommen und hierher gebracht. Ich bin so ganz überrascht. Habt ihr was zu trinken dabei? Wir haben nämlich hier auch Wasser, habe ich gerade gehört. Hier ist es dabei. Ja.
Hi.
Hi.
Ich habe seit kurzem angefangen, ein Buch zu lesen. Es geht um buddhistische Philosophie.
Es geht um
buddhistische Philosophie.
Buddhistische Philosophie.
Und es kam dem Autor, es gibt nicht nur kein Wort, sondern auch keine Seele in Menschen.
Es gibt kein Wort und auch keine Seele, steht da drin?
Ja, gar keine. Das ist nur unsere Ego, das wird auch mit Körper ins Erbe gehen. Also diese Idee hat mich natürlich traurig gemacht, also ich stimme nicht zu, aber ich will trotzdem von dir hören, wie du das ansiehst und ob das, was unsere Welt, ob das für alle identisch ist oder das ist trotzdem doch irgendwie individuell. Also ich finde das irgendwie...
Von mir hören alle meine Klasse.
Ja. Unsere Welt ist gemein, also allgemein und identisch für alle, oder das ist nicht identisch?
Wie hättest du es denn gerne? Aber das ist unheimlich entscheidend. In diesem Kaleidoskop von Universum ist alles genauso, wie wir es gerne hätten. So frei bist du immer. Hättest du gerne eine Seele, dann hast du eine. Dann kann noch so ein großer Party aus Kopf angeflogen kommen und dir sagen, es gibt keine Seele, und es gibt sie doch. Und zwar in allerhöchster und letzter Instanz gibt es die dann. Nicht nur als Meinung, sondern es gibt die. Weil du bist das, was entscheidet. Es gibt keine de facto objektive Wahrheit über das, was wir Gott nennen, Seele, Körper, Wahrheit. Wir sind die, die das alles kreieren. Inklusive Gott. Ohne uns gibt es auch kein Gott. Beziehungsweise Gott ist absolut machtlos und hilflos, wenn du nicht da bist. Ohne dich kann es ihm förmlich nicht geben. Ohne dich kann es auch keine Seele geben. Wenn du also möchtest, dass eine Seele gibt, ich gebe dir mein Unterschrift, gerne mir was zu schreiben. Ich beschädige es, es gibt eine Seele. Weil es eigentlich völlig egal, ob es eine gibt oder nicht. Was macht es dann schon? Kann man dann irgendetwas machen? Nützt es irgendetwas? Macht es mich dann glücklich von Montag bis Sonntagabend?
Also, das zweite Mal ist, mehr angenehm zu denken, dass, dass ich besitze irgendwie.
Ja, ja, ja. Das ist für die meisten Menschen so. Wir sind so auch erzogen worden, dass wir ein Ich haben, dem gegenüber das meist voller Probleme liegt, hat. Egal wo es geboren ist, in Karlsruhe oder in Baden-Baden oder in München oder in Moskau oder in Athen. In Athen hat es da ökonomische Probleme. In Karlsruhe hat es da Wetterprobleme gehabt. Aber irgendwie gibt es immer Probleme. Und dem gegenüber haben wir eine Seele, die immer frei ist. Immer zu einer Enge da sein in unserem Wesen führt, auch in dieser verrottende Körper, der ist, ist die Seele da. Und da lebt sie irgendwo weiter, stimmt's? Wo denn? Ja, ich weiß auch nicht. Wenn es eine Seele gibt, dann bist du diese Seele.
Wenn man
nach Heiler
erklärt,
sieht es
so aus, als ob
es kann. Nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Ich bin mittlerweile im 15. Jahr des Satsang-Teils und ich habe gelernt, das nicht zu sagen, was ich sage. Weil es sowieso nicht verstanden wird. Das war eine sehr schwierige Botschaft des Satsangs. Wir möchten einfach nicht glauben, dass wir diejenigen sind, die die Bedingungen stellen für alles. Wenn du wirklich eine Seele haben möchtest, dann habe sie und du hast sie dann auch. Sie gehört auch etwas. Sie gehört etwas. Du machst sie lebendig, du kreierst sie. Und das, was du kreierst, ist dein eigenes Selbst. Deine Vorstellung. Und du projizierst es. Und es hilft dir, diesem Selbst nicht anzunähern. Warum nicht? Ich bin nicht gegen diese Konzepte. Ich bin auch nicht gegen das Konzept von einem Mantra zum Beispiel. Das ist auch ein Konzept, das uns den Tieren hilft, den Verstand, der umherfährt, ständig wandert, beruhigt. Für die Seele, die uns also dabei hilft, dich fokussiert zu empfinden, mehr Liebe folgt dich zu empfinden, mehr wach, mehr bewusst, mehr verantwortungsvoll, mehr kreierend, mehr wahr. Mach weiter, das ist wunderschön für dich. Glaub keinem Satsang-Lehrer, der immer wieder von, es gibt nur eins und das gibt es auch nicht und so. Du bist verantwortlich für das, was du glauben möchtest. Letztendlich leiden und erleiden wir alle unsere Glaubenssysteme und kreieren sie. Für alle diese Konzepte braucht man eine Ingredienz, die selten hinterfragt wird. Was braucht man für solche Konzepte? Gott, Wahrheit, Erleuchtung, Seele. Wir brauchen es, bitte?
Eine Definition vielleicht.
Eine?
Definition.
Ja, um eine Definition zu haben, das braucht man auch vorher.
Man weiß nicht, worüber man spricht.
Um etwas nicht zu wissen, braucht man auch schon etwas. Was ist das?
Ein Gegenüber.
Ah?
Ein Gegenüber.
Um ein Gegenüber wahrzunehmen, braucht man das auch schon. Vor dem Gegenüber auch schon etwas.
Ein menschliches Konzept.
Dessen bewusst. Vor dem Konzept.
Ein menschliches Konzept hat.
Um diesen Menschen das Konzept wahrzunehmen, braucht man was?
Verstand.
Ah. Er hat es gesagt. Bewusstsein. Ja. Und ich bin hier, um euch zu sagen, Bewusstsein ist die süßeste Versuchungserlebnis, was du mir leisten kannst. Bewusstsein nehmen wir alles ab, inklusive unseres Körpers, unserer Wünsche, unserer Sehnsüchte, selbst des Wunsches, frei zu sein. ein Springer aus dem Bewusstsein. Ich bin hier und meist dann auch sofort wieder, ich bin hier, ich bin anwesend, auch das Gefühl, die begleitende Meinung, so wie ich bin, bin ich nicht frei. Ich weiß es. Ein Nebenbewusstsein sozusagen. Und dann versucht man, Bewusstsein so weit zu filtrieren, bis reines Gewahrsein da bleibt, je nachdem aus welcher Tradition man kommt, im Buddhismus, das Land des reinen Geistes, wenn man Sannyasin ist, für bei Oshawa des Sofas versucht, den Fuß des Lebens irgendwo zu erspüren, in Partys, in Meditationssälen, in Gruppen, in Seminaren. Wenn man ein Schamane ist, versucht man diesen lebendigen, bewussten Fluss in der Kraft des Lebens zu erspüren, zu gründen. Aber selten findet es so einen Menschen, der bereit ist, ohne irgendwas zu ergründen, dieses ergründen wollen. Wo kommt das her? Was ist das? Bevor ich irgendwas erkenne, wo kommt dieser Gedanke überhaupt, erkennen zu wollen? Was fehlt mir? Das nenne ich die Eintrittskarte. Und es sind wenige. Das ist ein kleines Nadelöhr, von dem hat Jesus auch wieder gesprochen, wenn er gesagt hat, ihr Reichen, ihr kommt nicht in den Himmel, weil ihr wollt Resultate, ihr wollt Ergebnisse, ihr wollt erkennen. Nur die das erkennen wollen, als eine ständige Aktivität sehen, die mit göttlichem, stillen, präsenten, friedlichen Dasein nichts zu tun haben, die können diese demütigende und höchst enttäuschende, erleuchtende und befreiende Erfahrung dieses unschuldigen Moments machen. Und Gott ist immer in diesem unschuldigen Moment. Er weiß nicht, was da in seiner Seele gibt. Er kümmert sich nicht darum. Und wenn du schläfst, hast du auch überhaupt keine Interesse. Wenn du schläfst, kannst du auch nicht genau, ob es in der Seele gibt oder nicht. Nur sobald der Verstand wach ist, gibt es Gott. Gibt es mich? Gibt es kein Ich? Kein Ich? Was? Wo bin ich? Und sobald du schläfst, das hält nicht lange durch, kein Mensch hält es halt auch aus. Deswegen hat die Natur das auch eingerichtet, dass wir jede Nacht ermattet in unser Selbst zurücksinken. Der ist der Körper, dein Verstand gibt es nicht, 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 herrliches, nicht präsentes, absolutes Verweilen in einem Energiefeld, der dich nährt, der dich liebt, der dich umsorgt, der dich in neue Lebenskraft auffüllt. Es ist erstaunlich, dass wir diesem eigenen Verschwinden, was wir täglich eigentlich feststellen, selbst in solchen profanen Zustand, wie täglich Schlaf, dass wir ihm zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Selbst das tägliche Einschlafen lehrt, was eigentlich der Meister ist, wo der wirkliche Guru ist, wo der wirkliche Jesus ist, wo der wirkliche Buddha ist. Im eigenen Versinken, im Mut, alles wissen wollen, alle Konzepte, alle Welt. Gibt es ein Ego, gibt es kein Ego, wie kann ich das Ego transzendieren und so weiter. Das sind letztendlich nur Aktivitäten eines grübelnden, nörgelnden Verstands. Und es schlaf lädlich, komm mein Junge, ich liebe dich, komm, sei still, komm in meine Brust. Und so, dieses Verhältnis zu sich selbst aufzubauen, ist für mich der Anfang dieser Liebesgeschichte mit Wahrheit. Und da kann man sich durchaus als zwei Templer, warum nicht, hier bin ich, dem man was wissen will, und hier ist dieser jeden Tag mich nährende, liebende Bereich. Zuerst fühlt sich das als zwei an, oder wenn man Meister hat, ist das der Meister. Du brauchst nur an ihn denken, und schon kommt diese entspannende, erfüllende, glückliche, nährende Erfahrung in deinem Herzen. Solange bist du diese Trennung nicht mehr brauchst. Denn diese war illusionär. Diese Trennung war deswegen so ein bisschen illusionär, weil du in einem Bewusstsein ausgestattet bist. Wir alle, auf das wir sehr stolz sind, das zeichnet uns auch aus, vor allem anderen. Aber es hat eben auch seine Mühe. Dann können wir Erfahrungen machen, suchen, finden, Autobahnen bauen, Messehäuser bauen, sogar Konzepte über Gott definieren, wo Gott selbst nicht mehr fähig wäre, sowas zu machen. Gibt es eine Seele Unsterblichkeit? Während es ein ständiges Präsent ist, wie der Philosophie des Mantras, das ist das Om, was du einfach vibrierend Wissen in deinem Herzen immer steht. Ständig Wissen präsent. Und für mich ist es eher eine Liebesaffäre damit, deswegen kann ich niemanden davon überzeugen. Es ist eine Liebesaffäre mit einer eigenen Stille im Herzen, die den entscheidenden, transformierenden Impuls geben wird. Liebst du dich so, dass du selbst diesen wissenwollenden, liebevollen dein Herz nimmst und ihn endlich zur Ruhe kommen lässt? Oder möchtest du männlich aggressiv das Universum erkennen, definieren, dich selbst gewinnen? Das ist eine subtile, mentale, aggressive Haltung. Dieser Moment ist immer hoch unschuldig, der hat von dir noch nie gehört. Du bist immer willkommen. Ob du denkst, dass es dich gibt oder nicht gibt, du bist immer willkommen. Das war die große Botschaft, die enttäuschende Entdeckung. Das hat ja auch überhaupt nicht gepasst, sowas. Ich wollte ja auch was finden, an das man mich dann halten kann, dass ich mich halten konnte. Und es war ein langer Prozess. Immer wieder das Aufkeimen der haben wollen, immer wieder auf den Altar des stillen Nichtwissen zu opfern. Und zwar jeden Moment, bis sich in deinem Herzen dieser Frieden dieses unschuldigen Moments ausbreitet und du erkennst, oh mein Gott, was habe ich denn da wirklich Unfug gemacht? In einem ruhigen Universum habe ich gefruchtet und gesucht und gemacht. Nichts Verkehrter. Die meisten Religionsgründer haben von dieser Liebe gesprochen und danach kamen die Apostel und haben die Gesetze kreiert. Du sollst nicht denken, du sollst nicht zwei sein, du sollst eins sein. Wir haben das schlimmer gemacht. So, weitere Fragen.
Für die Gäste schön machen möchte, aber ich merke, ich gehe da immer über den Punkt aus
Also ich habe dann einfach wie fühlt sich das? Bis zu welchem Punkt ist es gut?
Und das ist mein Spezialgebiet. Es gibt andere Satzangelder, die sind unheimlich weise und so, weil ich kenne die Antwort nicht auf diese Frage. Ich sage dir ganz klar, wie ich das sehe in diesem Punkt. Während du den Punkt nicht gefunden hast, während du den Punkt verloren hast, wenn du in diesem Moment kurz innehältst und das mitkriegst, ein Atem zur Zeit nur, Zeit ist schon wieder verloren. Das hilft. Das ist schon die gesamte Tagesmeditation, die man machen darf. Sie ständig verlieren ist absolut okay. Ich weiß nicht, wie man sich nicht verliert, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das geht. Du arbeitest und du bist schon verloren. Eben warst du koordinativ und dann kommt deine Frau oder dein Mann und sagt was und du bist schon in deiner Reaktion. Ständig. Wenn du in diesem Moment, wo du reagierst und agierst und dich verlierst, wenigstens in diesem Moment mitkriegst, jetzt war ich wieder weg, jetzt habe ich mich wieder verloren, hast du genau diesen Zustand negiert. Du hast das transzendiert, du bist da. Und wenn du das ständig machst, ab jetzt, in diesem Moment, wird das so ein natürliches Unterfangen, dass es keine Aktivität, kein Zurückholen, keine Hindernisse mehr braucht. Und dann ist es völlig egal, ob du dich gefunden, verloren hast, vergisst, veränderst, weil das sind alles Aktivitäten letztendlich. Aber für den Anfang ist es sehr, sehr praktisch. Wenn du dich verlierst, einfach nur einen Ausatmen lang. Zwei Jahre. Und das wirklich genießen, das wirklich zu lassen, zu spüren. Und spür, wie das gerade vor zwei Minuten war und jetzt, in diesem Augenblick, wo du dich wieder gefunden hast. Das ganze Leben macht nur dann Sinn, wenn du da bist. Die schönste Übung der Welt macht keinen Sinn, wenn du nicht da bist. Es gibt keine Meditation, die ohne dich irgendeinen Sinn hat. In der Hoffnung, dass die Situation den Job macht, passiert nicht. Das machen uns seit Jahrtausenden diese Mönche vor. Lass sie unsere Meister, unsere Gurus sein, die uns zeigen, so nicht. So geht's nicht. Man kann ewig leben, zwei Leben, drei Leben, 50.000 Leben, aber einfach in einem unschuldigen Moment. Des Gewahrseins, mich gibt es auch noch, ich bin auch noch da. Hast du alles transzendiert, erinnern, vergessen, Praxis, Übung, Finden, Gott, Teufel, Johannes, Paulus, Kreuzigung, Auferstehung, alles ist weggewiesen, wenn du plötzlich innehältst und dich spürst. Denn du bist das, worum es geht. Wir sind tatsächlich das Königreich Gottes, nach dem wir suchen. Und ständig in Aktion, ständig im sogenannten Alltag versteckt. Und ich liebe diesen Alltag. Genau aus diesem Grunde. Versteckt euch noch mehr. Bis es nicht mehr geht, bis du keine Luft mehr kriegst, bis du den Durchschlag dir selbst bekommst. Was ist ein Alltag schon mehr eigentlich, als dich gewohnheitsmäßig zu verlieren? Wir sind einfach ständig geübt darin, uns ständig zu verlieren darin, ja? Dann schimpft ihr auf den Alltag und hofft ihr auf den Urlaub. Ich will nicht an den Urlaubsenden, ich weiß auch, wo das ist. Alle Menschen kommen zu uns und man denkt, jetzt geht es mal so richtig Urlaub. Eine Stunde Urlaub, zwei Stunden, ein Tag Urlaub, eine Woche Urlaub, zwei Wochen Urlaub. Bis ich ab und zu jemanden treffe, der ein Ort dafür hat und sage, Urlaub fängt jetzt in diesem Moment an, wo du keinen Urlaub möchtest. Kein Versuch, nicht mal zu entspannen, wenn du versuchst, dich zu entspannen. Versuch mal zu schlafen, weil ich will schlafen, ich will schlafen, ich will schlafen. Das ist genau das Gleiche. Oder versuch dich nicht zu verlieren, ich will mich nie mehr verlieren. Das ist die beste und garantiert die beste Methode, dich zu verlieren. Und ich spreche einfach Liebe zu tun. Liebe für diesen unschuldigen Moment, der von mir noch nie gehört hat, den wir immer mit Füßen sehen, den wir uns benutzen, um zum nächsten Moment zu gehen, an dem wir uns dann endlich erinnern werden an uns. Aber jetzt muss ich doch erstmal noch meinen Garten blühen, mein Selbstversorgungsgeschäft auf Reihe. Nein, wenn du dein Selbstversorgungsgeschäft auf die Reihe kriegst, spür, dass du da bist. Verweile diesem Gefühl von, mich geht's auch noch. Ich bin da. Es wird sicher eine schöne, lebendige, freudige Erfahrung an dein Geschäft. Auch mit dir und mit dem, was du machst. Aber wir haben die Angewohnheit, dass wir denken, wenn ich lade, ich störe nur. Wir packen es weg und stellen den Autopiloten ein, der alle Tätigkeiten ausrichtet. Und schmerzlich erwähnen wir den, der hier im Herzen nach uns wartet.
Ich habe schon versucht, mich selbst zu überlisten, habe mein Ohr auf Stundenpieps gestellt und habe mich gesagt, so eine Stunde mit einem Atemzug und bin bei mir und dann habe ich schon gemerkt, dass ich dann mein Ohr denke, ah nee, aber jetzt ist es ganz gut, das muss ich doch gerade nicht
festhalten. Ja, habe ich hier. Habe ich hier. Das habe ich hier. Es ist so, wie man sich vornimmt, jeden Tag zwischen 3 und 4 werde ich lieb sein. Komm ich hin. Wir machen so viel Risiko. Homo sapiens ist ein Klassiker der Resistenz. Das ist ein Ausdauermodell. Die Beschäftigung für diese Selbstaugen ist immer noch nicht gekommen. Übrigens, wir haben uns selbst irgendwann die weise Spezies genannt. Und wie weit es in unsere Weisheit gekommen ist, können wir überall sehen, tatsächlich auf allen Ebenen. Also wirklich endlich mal Zeit, zurück in eine demütige, stille, liebevolle Präsenz einzutauchen. Und du kannst diese Präsenz als selbst nicht haben, nicht finden. Wie kannst du etwas finden, was du bist? Du kannst nur das finden, was du verlieren kannst. Wenn du Erleuchtung findest, dann garantiert hast du schon den Samen gelegt, dass du sie wieder verlierst. Das ist nur eine Erfahrung. Erleuchtung kann man also nicht finden. Die Liebe kann man nicht finden. Was immer du findest, ist eine Vorstufe des Verlustes. Dein Selbst brauchst du nicht finden. Jetzt in diesem Moment ist alles, was immer du finden könntest, absolut da und vollkommen. Aber diesen Deal möchten viele Menschen nicht. Sie möchten schon ihn erarbeiten. Stufe um Stufe in die göttliche Bewusstheit kommen, das göttliche Wahrnehmen kommen. Vor allem auch irgendwelche Trompeten hören. Und du willst auch gar nicht für dich selbst erleuchtet sein und Kraft haben, nicht sein, sondern für die anderen. Damit die anderen sehen, was für ein toller, erleuchteter Hecht du bist. Ich sehe nicht mal viele, die einfach damit sich bemühen, für sich selbst Liebe zu finden, für sich selbst Wahrheit zu finden. So viel Ehrlichkeit und Authentizität, das macht nur für dich selbst. Für dich selbst. Freude und Liebe finden möchtest. Was hindert dich denn daran? Meist sucht man es für andere, um andere zu beeindrucken. Und dann bist du dann der Gefangene deiner Erwartungen und der anderen, der Meinung von anderen. Liebe ist keine Meinung, Bewusstheit ist keine Meinung, göttliche Realität ist keine Meinung. Und erst wenn dir deine eigene Meinung völlig egal ist, bist du auf dem richtigen Weg. an meinen wunderschönen Hund dieser Tage.
Selbst Atem gehöre nicht.
selbst dieser Körper ist mir neu gegeben worden. Das ist das, was in mir lebt. Diese offene, unschuldige, bewusste Einkehr wird belohnt. Es hat nicht jemanden gegeben, der das gemacht hat und nicht belohnt wurde. Das ist der erste und letzte Hinweis, den man geben kann. Jesus hat es immer Einkehr genannt. Brahmana hat das The Self genannt, das Selbst. Und es ist das allerhöchste Prinzip jenseits aller unserer Vorstellungen. Yes.
Was denkst du, kann es helfen, schneller zu den Erwartungen zu kommen, wenn man sich einfach für wohl, vor dem Gut von anderen Menschen hingibt? Einfach vergisst nicht selbst, einfach was tut, was für andere gut ist. So, es gibt einen solchen Weg und Fieber.
Jetzt muss ich ein bisschen tippen, was du wohl meinst. Ich kann dir das nochmal sagen.
Kann ich das auch nicht sagen?
Ja, ja.
So, what is, there is such opinion.
Opinion.
That some people can understand quicker who they are when they just start to observe other people. Not thinking about.
Nein, in diesem Spiel gibt es keine Schnell und kein Langsam. Das ist alles nicht wahr. Man kann nicht schneller zur Wahrheit, denn wo bist du denn hin? Damit haben wir schon das erste Problem geschaffen. Hier bin ich, also Wahrheit. Ich möchte den schnellen Weg dahin, weil ich habe die Schnauze voll von Leid. Gott, siehst du nicht, ich leide, Mann, komm, helfe mir. Das hat im Mittelalter zu diesen Erscheinungen geführt, von sich selbst kasteien, sich selber am meisten wehtun, sodass sich Gott endlich erbarmen und dieses blutige, kleine, dreckige Wesen, was Gott möchte, die Wahrheit möchte. Alle möglichst absurden und hässlichen Sachen sind daraus entstanden. Dass wir Wahrheit trennen von dem, was wir sind. Wie kannst du dich selbst bestrafen? Wie kannst du schnell zu Gott wollen? Gott ist immer da. Wer du zu ihm willst, ist er da. Das, was hin möchte, was ist das? Wo kommt das her? Ich sage dir, was das ist. Das ist ein Konzept, dass du nicht bei Gott bist, nicht im Frieden bist. Und dieses Konzept kann ich dir nicht vorher wegnehmen. Guck, ich kann sagen, okay, kannst du sie nehmen? Nimm sie. Kannst du sie nehmen?
Also wenn du das...
Nimm sie.
Wenn du das einfach sagst, dann nicht, aber das spürst du, kannst du auch spüren.
Ja. Dann bleib in diesem Spüren. Bleib da drin. Es ist tiefer als dieses schnell nach Hause wollen. Der Verstand möchte mal ganz schnell nach Hause wollen. Schnelle Wege, Abkürzungen.
Also wir können nur unsere Denken benutzen und das tun.
Oh,
nee. Nee, ich meine, wenn ich denken.
Ja. Rina, stell dir vor, weder deine Gefühle, noch dein Denken, noch deine Bemühungen, noch irgendwas, was du machen könntest, ist wirklich fähig, dich in Liebe und in göttlichen, wirklichen Frieden zu bringen. Was bleibt dir übrig?
Ich?
Gib einfach auf. Weißt du, das ist das, was wir machen. Wir haben eine Diskussion mit Gott angefangen, irgendwann mal. Und die hört sich an. Ey, diskutiert fleißig mit. Ja, genau. Noch ein bisschen. Alles klar. Wir befinden uns alle im inneren Dialog mit Gott. Den gibt es sonst gar nicht ohne uns.
Denn dann nur Stille, stille Präsenz. Wie beim Tiefschlaf, wenn du schläfst. Da hört der Dialog auf, aber nicht Gott. Nicht Liebe, nicht Wahrheit, nicht Nahrung, nicht Wirklichkeit. Und sobald man aufwacht, es muss doch schnell Licht geben. Ich habe keine Lust mehr, noch eine Woche in diesem Nichtwissen zu verweilen. Es ist wirklich wahr, dass dieser Moment die gesamte Erfüllung in sich trägt. Du musst mir nicht glauben, denn das Glauben nimmst du auch nicht. Ich lade jeden ein, in diesem schönen Moment zu verweilen. Das heißt, argumentiere nicht, suche nicht. Lauf deine Gedanken nicht hinterher wie ein Hund, der nach vergrabenen Knochen sucht. Was bleibt? Und dieses Nichtwissen, was sich so ausdrückt, verbeuge dich daran, das ist wunderbar. Das ist schön. Wenn du schläfst, weißt du auch nichts.
Ich schlafe nicht so.
Du schläfst nicht gut?
Ich sehe Träume, die auch wenn
ich schlafe. Ja, auch. Genau. Alles, was man tagsüber nicht so ganz zu Ende geträumt hat, träumt man nachts zu Ende. Und dazwischendurch gibt es auch Phasen, wo keine Träume da sind. Das ist wirklich auch so. Wenn der Körper genug sich ausgeruht hat, dann produziert das Gehirn auch weiße Träume in der Nacht, die es tagsüber nicht zu Ende geträumt hat. Daher ist es nicht ein großer Unterschied zwischen dem, was wir normales tägliches Leben sehen, und zwischen dem, was wir nachts träumen. Das ist ein riesiger Traum. Das ist wunderschöne, illusorische Tagträume, was wir als reales Leben erleben. Das ist ein wunderschöner Traumzustand. Nur weil wir es spüren, klopft und denken, ah, ich mach so, da kommt Aua. Also bin ich. So einfach ist das. Ich mach so, Aua kommt, also bin ich. Immer noch das alte Kogi oder so. Das kann man erweitern. Ich schlage mich, also bin ich. Das ist immer das Gleiche. Ich suche, also bin ich. Und ich sage dir, endlich wie im Tiefschlaf, wenn alles in dir zur Ruhe gekommen ist, schwinden die innere Essenz mit der wirklichen, realen, ewig existierenden Essenz, der Existenz dieser göttlichen Realität, die wie ein im Universum schwingendes Om im Körper fühlbar wird. Ein Die alten Yogis haben das geschrieben, wenn der Verstand immer höher wird, hör dich im Körper so eine Art Klang. Sie haben das Hören gelernt. Ähnlich wie sie gesagt haben, die alten Yogis haben nicht gesagt, ich sehe eine Blume, die haben nur gesagt, ich höre einer Blume zu. Versuch mal einer Blume zuzuhören. Zunächst mal, wenn du eine Wolke siehst, höre die Wolke zu. Oder höre deinen Atem von innen her zu. Das ist eher in diesem Om gemeint. So eine innere ständige Präsenz, die noch vor dem Denken als Grundlage da ist. Und plötzlich kehren die ganzen Gedanken liebevoll zurück und setzen sich hin und sind total glücklich. Aber diesen Glückszustand hält man nicht aus. Man möchte Trouble, Ärger. Also verlässt man das Nest wieder, neue Aktivitäten müssen ran, neue Entdeckungen warten auf mich, man holt sich neue blaue Augen, kehrt wieder zurück zum Nest, ruht sich ein bisschen aus, versucht eine andere Taktik und so geht das Spiel unaufhörlich weiter. Das spirituelle Spiel der Selbstsuche geht ewig weiter, bis der Sucher endlich sich ergibt. Ich gebe auf. Ich kann nichts machen. Ich gebe auf. Je nachdem, aus welchem Kulturkreis wir kommen, manche Leute, die hören diese Botschaft und das ist echt ein Evangelium. Du kannst nichts machen, gib auf. Ah, super, Mensch. Wenn ich das an der Tür gesagt hätte. Aber in unserem Kulturkreis, wenn ich sage, du kannst nichts machen hier, gib einfach auf, das ist was Negatives. Die ist sehr negativ. den macht man. Also warum zum Teufel kann ich das nicht machen? Ich mache doch nur noch was anderes. Ich google, ich twitter, ich facebooke, ich kommuniziere mit der ganzen Welt. Ich weiß dies, ich weiß jenes. Wie soll es sein, dass ich mein Selbst nicht wissen kann oder wie was? Nee, das muss ich doch irgendwie wissen können. Gott, Wahrheit kannst du nicht wissen. Alles, was du weißt, ist tot. Das ist ein Ding. Ich weiß Gott, ich kenne Gott, heißt, du hast in der Tasche. Und jederzeit, wenn du ihn brauchst, im Satzang nimmst du ihn raus und nach der Satzang nimmst du wieder die Tasche, weil der stört war. Ja, wunderbar. Wir kennen uns da auch schon eine Weile, es ist Zeit. Ein Symptom von jemandem, der aufgibt, ist, der fängt an mehr zu lachen. Okay? Jetzt.
Ja, stehe ich auch noch aus und sehe ich
nicht. Ja. Danke.
Also erstmal danke, dass du mich jetzt aufgeweckt hast. Ja. Weil du hast jetzt vorhin mal was gesagt und jetzt hast du es wiederholt und jetzt ist das irgendwie bei mir hängen geblieben und ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nichts davon. Wann, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe versucht das zu verstehen, dann hast du gerade gesagt, dass man im Tiefschlaf näher am Eigentlichen ist als im bewussten Sein.
Richtig, ja.
Kannst du mir das erklären? Das verstehe ich nicht. Jetzt kann man nicht zugeben, dass du dich machst, so scheiße.
Wie heißt du?
Soll ich jetzt mein Bewusstsein ausschalten?
Nein, es ist auch nur das Bewusstsein, was aktiv ist. Bewusstsein spielt jetzt nicht das ganze Leben lang, spiele ich. Bewusstsein möchte mehr leuchten, möchte erleuchten, möchte jenes, möchte das. Das ist alles nur Bewusstsein. Deswegen habe ich anfangs etwas anderes gesagt, was du nicht ganz verstanden hast. Genau. Bewusstsein ist die süßeste Versuchung, seitdem es das Universum gibt. Und wir sind mit dieser süßesten Versuchung ausgestattet. Letztendlich ist es absolut unmöglich, durch das Bewusstsein in dieses Gewahrsein von dem, was vor dem Bewusstsein ist, zu kommen. Das ist unmöglich. Man gibt das größte Geschenk, was man hat, nämlich dieses Ich. Ah, ich bin der und der, ich möchte dies. Man gibt es einfach auf dem Altar der Stille als Blume, die man opfert, hin. Nachdem man dies und jenes probiert hat in der Regel. Selten sind diese, das spontan sofort verstehen, dass es unmöglich dahin führen kann. Bewusstsein ist ein Lied, das kommt und geht. Selbst wenn du krank bist, zum Beispiel, Bewusstsein ist ein bisschen anders. Oder manchmal bist du ein emotionales Bewusstsein. Manchmal bist du ein hormonelles Bewusstsein. Und das ist ein hungriges Bewusstsein. Das ganze Bewusstsein auf das nächste Stück Essen ausgerichtet. Manchmal bist du auf ein New Age-Bewusstsein, ein Erleuchtungsbewusstsein. Vor diesem Bewusstsein ist eine ständige Präsenz, die von dem Bewusstsein niemals berührt wird.
Ich glaube, wir kennen diesen Raum.
Ich glaube auch, dass du den kennst.
Aber den habe ich doch nicht.
Aber da kein Aber.
Nach dem Tiefschlaf ist der doch nicht da.
Richtig, da bist du auch nicht da.
Eben.
Eben. Ja. Das sind wirklich selten die Menschen, die diesen Zustand, wo sie nicht da sind, als den eigentlich präsenten Zustand sehen und schätzen. Und das passiert nicht durch intellektuelles Verstehen, nur durch wirkliches liebevolles, mein Gott. Und eigentlich, sagen wir dann einfach nochmal, ja, weißt du, dass da dahinter eine uralte Sehnsucht besteht, dass wir alle möglichen Drogen auch benutzen, um wegzugehen. Weil wir wollen das Bewusstsein irgendwie entweder erweitern oder irgendwie weghaben oder dämpfen, egal was. Wir lieben es zwar, wir identifizieren uns mit diesem Bewusstsein und es ist gleichzeitig dieses Gehölle auf Erden. Es stimmt nicht, dass wir denken, mit erweitertem Bewusstsein sind wir in der göttlichen Präsenz. Das ist völliger Quatsch. Erst wenn wir das sehen, was das Bewusstsein wahrnehmen kann, und zwar nicht mit Bewusstsein, es hat mit Bewusstsein nichts mehr zu tun. Das ist ein existenzielles Ausatmen. Diese Form von Sehen meine ich, die keine Augen braucht, kein Intellekt. Das ist mehr so ein zelluläres, mein Gott. Daher ist dieses Phänomen höchst selten. Warum? Weil wir möchten es schütteln, haben, erkennen. All das sind Bewusstseinsaktivität. Bewusstsein kann uns wirklich bis an diese Tür bringen. Die Tür zum Satan. In wirklichen Satan fliegt das Selbst der Suchende weg, sein Bewusstsein ist weg, das, was er gesucht hat, ist weg. Und nur das, was da ist, ist da. Man kann es Lebenskraft nennen, die Körper kreiert, dich kreiert, mich kreiert, all das hier kreiert. Das verschwindet bestimmt nicht. Alles andere verschwindet. Und hier hört etwas auf. Und das ist wirklich ein Akt der Gnade, das kann man nicht mehr intellektuell mitteilen. Ich versuche immer das ein bisschen. In so einer Veranstaltung hat es auch einen gewissen verbalen Hintergrund. Viele hören nur meine Worte und versuchen sich einen Reim daraus zu machen. Dann ärgern sie sich, weil ich das, was ich jetzt sage, und später schon wieder widerspreche. Aber ich habe jetzt gerade was verstanden und danach ist es schon wieder relativiert worden. Auf einer bestimmten Ebene versuche ich, das, worauf ich mit Worten hindeute, mit Worten wieder zurückzunehmen. Und dich diesem Wortlos vielleicht in deinem Herzen zu öffnen. Das alles, oder? Ich habe nichts getan.
Ich kann damit ganz viel anfangen, was du jetzt gesagt hast, aber es ist tatsächlich diese spannende Frage, weil ich mich in letzter Zeit gestellt habe mit dem Tiefschlaf. Also, wo bin ich oder bin ich überhaupt? Oder wenn ich bin, warum kriege ich es nicht mehr mit? Oder ne, was ist das? Und du hast da vorhin so als Interview zweimal darauf hingezeigt.
Das ist ein Zustand. Richtig. Das ist genau das. Ich glaube, eine der letzten Fragen, die ein spirituell Suchender, Wahrheitssuchender wirklich sich irgendwann stellt, hier bin ich und da ist das Objekt meiner höchsten Begierde, Wahrheit, Liebe, Gott, Bewusstsein, wie auch immer man das nennen möchte in diesem Fall. Wie die zwei Gleise einer Eisenbahnlinie werden sich diese zwei Linien niemals treffen. Das ist die allererste enttäuschende Wahrnehmung eines Wahrheitssuchers. Das heißt, ich und das Objekt meiner tiefsten Liebe, mein wirkliches Selbst, wie auch immer man das nennen möchte, Seele, Gott, Erleuchtung. Ich kann nie erleuchtet werden. Denn um das zu verstehen, heißt, dass du da eine Distanz hast. Hier bin ich als Erleuchtung und Erleuchtung ist dazwischen, ist passiert. Wunderbar. Das ist eine Täuschung. Du bist das, was im Tiefschlaf existiert, du bist das, was jetzt auch existiert. Jetzt bist du auch im Tiefschlaf. Das, was im Tiefschlaf da ist, ist jetzt auch da. Als stille, atmende Körperpräsenz. Jetzt. Man kann es, wir nennen das bei dem Wort Sehen, aber es kann ja auch nicht mal ein bewusstseinsmäßiges Sehen, es ist noch vor diesem Bewusstsein, es ist eine existenzielle Wahrnehmung. In dem Zen, in der Zen-Tradition wird es mit zwei Buchstaben gekennzeichnet: mit einem A und einem H. Ah! 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 Plötzlich wird in einem Menschen klar, dass dein Verschwinden deine Gegenwart bedeutet. Und deine Präsenz ist das Verschwinden der Essenz. Sobald dein Verstand auftaucht, plötzlich wird er, wie komme ich einfach rein und schlafe? Das geht nicht. Das ist impossible, unmöglich.
Ich verstehe dich gerade überhaupt nicht.
Wunderbar. Dann habe ich meinen Job erklärt und bin verrichtet. Wenn das in Ordnung ist, ist es wunderbar. Und ja, ein bisschen Wasser. Mach nicht ein großes Mysterium daraus. Ihr wisst doch alle, wie es sich an, wenn ein Gläschen Wein trinkt. Wieso trinkt ihr überhaupt noch ein Gläschen Wein? Und manche trinken nicht nur ein Gläschen, sondern ein ganzes Flaschen voll. Wieso tut ihr das? Nicht du, natürlich du nicht. Aber andere Menschen tun das. Wieso noch viel schlimmer ist. Wieso tun wir das alles? Und durch alle möglichen Versuche möchten sie irgendetwas in sich loswerden. Sie ständig in einem Bildzeitungsreporter, der alles mitkriegt, dieses Bewusstsein, manchmal lästig sogar. Man möchte sich auflösen in einem Zustand von, imaginärer, aufgelöster Präsenz. Und diesen Zustand, meine lieben Freunde, den kann man nicht erreichen. Man macht nur seinen Körper kaputt, man macht nur seine Seele kaputt, wenn man eine hat, dann ist es völlig gut. Wenn man eine hat, macht man sich kaputt, wenn man keine hat, macht man sich trotzdem kaputt. Obwohl er seinen Verstand und seine Körperzellen. Es ist in Wahrheit viel, viel einfacher. Es hat mit Liebe zu tun. Liebe für diesen unschuldigen Moment. Noch vor diesem Erkennen wollen, ist immer eine präsente existenzielle Energie. In Indien hat man dieser Energie den Namen Narayan gegeben. Es gibt eines der Hauptmantren, der diesem Narayan gewidmet ist. Narayan ist in besonderer Weise in der mythischen Materie eine Gottheit, die ewig im Tiefschlaf im Ozean des Lebens einfach nur liegt und friedlich vor sich hin schläft. Die Träume von Narayan entwickeln, manifestieren Universen, ganze Milchstraßen, Galaxien, das ganze Universum. Aus dem Bauch von Narayan steigt eine kleine Lotusblüte auf. Diese Lotusblüte, ohne Intention, einfach so, aus sich selbst heraus. Deswegen die Frage, warum gibt es Leben überhaupt? Warum gibt es nicht überhaupt? Was soll das ganze Universum? Warum soll man überhaupt nach Gott suchen? Was für ein blödes Spiel? Da ist Gott gerade nicht und ich möchte ihn finden. Warum das Ganze? Einfach so. Aus sich selbst heraus. Ohne eine Absicht, eine große Planung, eine Intention. Intentionslos, aus reiner, lebendiger, kreativer Wirklichkeit. Taucht diese Blüte auf, in dieser Lotusblüte, die aus dem Nabel von Narayan kommt, plötzlich entspricht Brahma in der indischen Mythologie, Genesis. Allegorie ist Brahma, der Gott der Schöpfung. Mit Brahma fängt das gesamte Universum an. Und sobald Brahma auftaucht, Universum auftaucht, taucht sofort auch Vishnu auf und Shiva, der Erhalter und der Zerstörer. Das heißt Zeit und Brahma. Wenn also dein Bewusstsein, dein Intellekt Zeit und Raum braucht, dann ist es nur relativ, wenn eine Erkenntnis Zeit und Raum braucht. Narayan ist dieses wissende, seiende Prinzip in uns, das vor dem Körper da ist, während des Körpers da ist, nach dem Körper auch da ist. Und das Tolle ist, ihr müsst es niemandem glauben, jeden Augenblick, jetzt in diesem Moment, ist das, was unsterblich vor dem Körper, nach dem Körper der Fall ist, präsent. Und es gibt keine Möglichkeit, dieser Präsenz zu entkommen. Und auch keine Notwendigkeit. Keine Möglichkeit, keine Notwendigkeit. In anderen Worten, du bist der Ursprung, aus dem alle Manifestationen des Denkens entsteht und besteht. So viel Weisheit, so viel Wissen ist in diesem unwissenden Moment, wo du verloren gegangen bist. Intuitiv mit dem Verlierer dieses wissenden Ichs taucht dieses intuitive Verständnis auf, was das alles ist, wo alles herkommt, was Leben überhaupt ist. Und du siehst, oh, ich lebe zwar, aber ich bin noch vor dem Leben. Ich bin zwar, aber ich bin noch vor dem Ich Bin. Bevor sie sich bin, auftauchte, war ich schon da. Die Psychologen sagen uns, ich bin taucht immer auf, je nachdem, im Entwicklungszustand eines Kindes, nach dem Prinzip der, die haben das Objekt, Permanenz genannt. So ein Zustand, in dem das Baby sich an ein Objekt erinnert. Das fängt so an, sozusagen eine Art von Ich zu entwickeln. Man kommt nicht in einem Ich daher. Deswegen halten sich viele Menschen auch so gern Babys. Hunde. Unschuldige, präsente, liebevolle, ständig in diesem fließenden, unschuldigen Sein befindende. Eine Idee, der du auch bist, in der wir alle sind. Nur bei ihm ist dieses Aktive, ich will wissen, bin ich präsent. Und intuitiv spüren wir, wenn ich nicht weiß, dann ist nur Wissen da. Wenn ich nicht weiß, dann ist Wissen da. Wenn ich weiß, dann ist nur Zeit und Raum. Und wir in diesem Herzen sind sehr, sehr aktiv auch zugewandt. Wir haben uns intensiv mit diesem Wissen auseinandergesetzt. Meine griechischen Kollegen und Philosophen und früher, die haben wirklich das Denken zu Ende gedacht. Aber da hat es nicht aufgehört. Einige haben weiter geforscht, wo das denkende Ich auch weg war. Und dann fing dieser Bereich an, den man wirklich Spiritualität nennen kann, Hingabe nennen kann, herzöffnende Wirklichkeit nennen kann. Da gab es Heraklitus, da gab es Apollonius, da gab es Anaxagoras, da gab es viele, von denen man sagen kann, sie haben wirklich das, was wir Buddha in Natur nennen, gesehen, erkannt. Es sind diese sehenden Augen, die Zeitbedingungen, wie lange existieren solche Augen schon? Oder diese Hirnbildungen, wie lange existieren die denn schon? 70, 80, 90 Jahre vielleicht, 100 Jahre. Mit dieser Hirnbildung vergeht also altes Wissen, das du gesammelt hast auch. Deswegen nimm diese Inkarnation wichtig, dieses Leben wichtig. Nimm es ernst. Finde auch das, was du nicht finden kannst mit deinem Intellekt. Fühle das, was du nicht fühlen kannst mit deinem Herzen. Sei das, was du nicht sein kannst mit deinem Willen. Dann bist du bereit, das ist die Visitenkarte für das, was du in tiefster Instanz wirklich suchst. Das ist alles. Und dazu brauche ich niemanden zu überlegen, dazu brauche ich niemanden zu diskutieren, das ist eine Liebesgeschichte mit dir selbst, mit deinem eigenen Wesen. In Indien wurde es Narayan genannt. In Indien Atman oder Paramatma, wenn das Atman sozusagen das verseelte Selbst ist, also ein Funken dieses Selbst in uns als Seele oder als Selbst fungiert, ist es das Paramatma, das, wo dieser Funken wieder hingeht. Als ob nichts geschehen wäre und ständig kreiert es neue Formen, es versucht dich und mich und Hunde und Katzen und alles Mögliche und es bleibt ständig das Selbst. Unverletzt, unschuldig und vor allem unwissend. Weil es reines Wissen selbst ist. Ja?
Was passiert, wenn diese göttliche Liebesaffäre in ganz Palabra gebrochen war, kollidiert mit der Liebesaffäre über
Ärger? Na schau mal, guck mal, letztendlich, alles, was wir in diesem wunderschönen Leben erleben, auch in unserem Beziehungsalltag, auch in unseren Liebesabenteuern, auch in dieser Sehnsucht, erfüllte Liebe, auch der emotionalen, physischen, psychischen Verlebten der Menschen, ist nichts anderes als das intuitive Wissen in unseren Zellen. In unseren Zellen, wir sind aus Liebe und wir sind eins und wir sind friedliches Eins. Und dieses Manifestierte in A und B macht auch diesen Magnetismus aus, dass wir den anderen versuchen und brauchen. Und wenn wir dieses ausschließlich auf einen anderen beziehen, dann sind wir eben tatsächlich im Leiden. Wenn wir den anderen liebevoll als ein wunderschönes Geschenk, das manchmal kommt und manchmal auch ganz lange bleibt, manchmal ein Leben lang bleibt, manchmal auch nur 3 Stunden, manchmal 50 Jahre, manchmal 3 Jahre, wenn man den anderen Liebe und Dankbarkeit annehmen kann und kommen lassen kann und wenn die Liebe diesen Partner wieder nimmt und gehen lassen kann, der Liebe immer noch treu bleibt, dann hat man, glaube ich, den Weg aus dem Leiden gefunden. Ansonsten alles Projizierte auf einen Menschen und auf eine Beziehung, das hat dann diesen großen Preisticket. Das kostet viel. Das kann nicht so viel produzieren wie in Bangladesch. Das kostet nicht viel. Aber das heißt, es leidet mir einfach. Daher bin ich sehr für Beziehungen. Ich bin absolut dafür. Mich hat noch keiner danach gefragt, weil ich weiß, was ich liebe und pflege deine Beziehung. Nimm dir alle Zeit der Welt auf. Es hat viel, viel mehr Sinn und Grund, dich um deine Beziehung zu kümmern, als du denkst. Denn das reflektiert deine Beziehung zu den Tiefsten. Es kann nicht sein, dass du persönlich einen wahnsinnigen Chaos erlebst, aber immer in dieser tiefen Ecke Gott selbst bist. Damit führst du nur dich selbst und alle anderen in das Licht. Der Lösung ist ja ganz egal. Ja, genau, wir sind schon fertig übrigens. Ich kann präsentieren, dass wir diese Etage übergehen. Ich danke euch allen, dass ihr gekommen seid.